Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Künstliche Intelligenz. Helferlein oder Ersatz des Fondsmanagements? Mir zugeschaltet ist Dr. Martin Kohlrepp, Mitglied des Portfolio-Management-Teams Invesco für quantitative Strategien und Fondsmanager des Invesco Global Thematic Innovation Equity Fonds. Ja, guten Tag, Herr Dr. Kohlrepp. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen, um ein quasi Beauftragter in Sachen künstliche Intelligenz bei einer Investmentgesellschaft zu werden. Was hat man dann für einen Werdegang hinter sich?
Ja, guten Tag, Herr Drescher. Vielen Dank für die Gelegenheit, diese Sachen hier vorzustellen. Ja, ich bin seit 20 Jahren bei Invesco tätig im Portfolio-Management. Ich habe vorher Physik studiert und habe speziell in der Teilchenphysik geforscht. Experimentelle Teilchenphysik, da geht es darum, seltene Ereignisse zu finden in einem großen Wust von Daten. Und die Methoden, die wir damals angewendet haben, vor über 20 Jahren, enthielten auch schon sowas wie neuronale Netzwerke und komplizierte Selektionsmethoden, sodass das also immer noch eine gute Basis ist für das, was wir auch heute tun und verstärkt tun, auch im Portfolio-Management.
Jetzt ist es ja so, dass ein Begriff wie künstliche Intelligenz oder Big Data, das sind ja Begriffe, die in diesen Tagen sehr häufig fallen. Häufig werden sie auch synonym gebraucht. Frage an den Profi. Wie definieren Sie beide Begriffe? Wo hängen sie an welcher Scharnierfunktion quasi zusammen? Und wo ist dann doch der große Unterschied, wenn man diese beiden Worte hört?
Ja, ich würde sagen, die beiden Begriffe Big Data und künstliche Intelligenz hängen sehr eng miteinander zusammen. Das eine, Big Data, ist eigentlich die Erkenntnis, dass es eine Konsequenz der Digitalisierung, dass es immer mehr Daten gibt, dass immer mehr Daten eben in digitaler Form vorliegen, aber dass es auch immer mehr Systeme gibt, die Daten produzieren. Heute ist es ja schon so, dass quasi alles aufgezeichnet wird, Interviews zum Beispiel bei Analystenkonferenzen können Sie in digitaler Form abrufen, etwas, was man sich früher einfach anhören musste direkt, das kann man heute quasi auch digital im Nachhinein nochmal lesen und so weiter und so fort, Bewegungsdaten von Menschen, Warenströme, alle diese Daten sind sozusagen verfügbar und können analysiert werden. Das ist, würde ich sagen, Big Data, also viele Daten. Die andere Seite ist die künstliche Intelligenz. Das ist für uns ein Werkzeug, also eine Weiterentwicklung von, sage ich mal, einfachen Selektionsmethoden, wo man Indikatoren sich ausdenkt. Die künstliche Intelligenz ist in der Lage, kompliziertere Zusammenhänge zu erkennen in diesen Daten und daraus dem Menschen als Unterstützung zur Verfügung zu stehen, um daraus Erkenntnisse zu schließen, aus diesen komplizierten Daten. Das Wichtige dabei ist einfach die Schnelligkeit der Computer, die Fehlerfreiheit, also der Computer kann viel schneller analysieren, ohne dass er Fehler macht. Und er kann daher auch als sehr gute Unterstützung für den Menschen dienen. Die Ergebnisse müssen aber am Ende immer noch interpretiert werden oder andersherum. Der Mensch muss am Anfang stehen, um erstmal dem Computer zu sagen, was überhaupt analysiert werden soll. Also das ist eine Sache, die im Moment noch nicht automatisch passiert natürlich. Aber so gesehen hängen für uns künstliche Intelligenz und Big Data sehr eng zusammen, weil das eine ohne das andere eigentlich nicht existieren kann. Viele Daten und auf der anderen Seite die Tools, um diese großen Datenmengen zu analysieren.
Sie haben eben schon von den digitalen Analystenkonferenzen gesprochen. Das war ja schon quasi ein Beispiel. Da haben wir mal so zwei, drei Beispiele, was heute in dem Bereich technisch schon möglich ist und wo auf der anderen Seite ein anderes Beispiel ist im Sinne, das ist noch Zukunftsmusik, da sind wir eigentlich gar nicht so weit von entfernt, aber das können wir noch nicht.
Genau, also im Grunde genommen, der große Trend im Asset Management ist ja die Datenflut. Es gibt immer mehr Daten, die zur Verfügung stehen. Und wenn man sich 20, 30 Jahre zurückversetzt, dann war es so, dass gewisse Zahlen, Kennzahlen, die gab es in Büchern, die hat man dann vielleicht wöchentlich oder monatlich bekommen und hat das dann abgelesen. Und heute ist es natürlich alles digital abrufbar und Sie können sehr schnell das verarbeiten. Diese Datenflut nimmt zu. Und was ist eben möglich? Ja, möglich ist aus unserer Sicht zum Beispiel Analystengespräche zu untersuchen und daraus festzustellen, wie positiv oder negativ sind diese Sätze, diese Wörter, die Manager der Firmen quasi sagen. Ist da eine gewisse Konfidenz oder Zuversicht oder ist es eher geprägt durch Pessimismus? Das kann man feststellen anhand von bestimmten Wörtern oder Begriffen, die verwendet werden. Das ist etwas, was wir heute schon einsetzen. Wir untersuchen also die Analystenkonferenzen, also quasi immer das, was nach der Ergebnisveröffentlichung stattfindet, wenn die Analysten der Firma mit dem Management der Firma sprechen, sie stellen Fragen. Und das, was da passiert, das untersuchen wir auf diese positiven oder negativen Stimmungen hin. Das ist sehr interessant, weil das sozusagen als Vorbote für die zukünftige Entwicklung funktioniert aus unserer Sicht. Aber es sind natürlich noch andere Sachen möglich. Sie können Warenströme analysieren, Sie können Bewegungsdaten analysieren, Sie können versuchen, anhand Quartalsergebnisse stehen ja immer nur vierteljährlich zur Verfügung typischerweise, und Sie können versuchen, anhand anderer Daten zu extrapolieren, wie vermutlich das nächste Quartalsergebnis ausfällt. Das könnten Sie zum Beispiel tun, indem Sie über Satellitendaten beobachten, wie viele LKWs in die Firma rein- und rausfahren. Oder das berühmte Beispiel ist, wie viele Autos parken auf dem Supermarktparkplatz oder auf dem Parkplatz vom Einkaufszentrum und solche Sachen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, daraus sinnvolle Informationen zu erhalten, aber für meine Begriffe ein sehr interessantes Feld, wie man sozusagen alternative Daten nutzen kann, um neue Informationen zu generieren, die vielleicht dann auch bessere Ergebnisse liefern. Sie haben aber auch gefragt nach der Zukunftsmusik. Und da ist es so, wir verwenden ja sehr viele verschiedene Indikatoren. Und man könnte ja jetzt überlegen, kann ich nicht mithilfe von künstlicher Intelligenz, mit Computern oder neuronalen Netzwerken kompliziertere Zusammenhänge feststellen, die vielleicht für den Menschen nicht sichtbar sind. Also häufig verwendet man ja lineare Zusammenhänge. Soll heißen, ganz einfach gesagt, ist die Dividendenrendite höher, dann ist es besser, ist sie niedriger, ist es schlechter. Sie können aber auch sagen, dass es gekoppelte Zusammenhänge gibt. Also wenn die Dividendenrendite höher ist und Sie schauen gleichzeitig noch einen anderen Indikator an, dann ist es vielleicht nicht mehr so eine gute Situation. Und solche Sachen untersuchen wir auch. Allerdings sind die Ergebnisse im Moment, sage ich mal, noch nicht so überzeugend, dass man damit wirklich besser ist als mit den klassischen Methoden. Das wäre so ein Beispiel für Zukunftsmusik, wo wir gerne weiterkommen würden, aber im Moment die Ergebnisse eben noch nicht so überzeugend sind.
Ich glaube, die Chancen, die liegen auf der Hand. Am Ende ein besseres Portfolio-Management, quasi eine Vorhersage der Zukunft durch das Untersuchen der großen Datenmengen. Aber viele machen sich natürlich auch Gedanken über die Risiken. Was sind Risiken, die Sie dabei sehen? Es könnte ja zum Beispiel um Abhängigkeiten gehen von Systemen, um Gutgläubigkeit hinter den Systemen. Was sind die Risiken, wo Sie sagen, da habe ich durchaus Verständnis für, dass man diese Risiken sieht?
Ja, natürlich gibt es auch Risiken. Die Idee bei Big Data ist natürlich irgendwie, ich schmeiße alles in einen Topf und bekomme dann interessante Informationen. Und das ist natürlich ein Risiko, weil irgendwie muss man ja eine Idee haben, einen gewissen Plan, wie möchte ich eigentlich vorgehen, welche Informationen möchte ich extrahieren. Und die Gefahr ist groß, dass man Zusammenhänge findet, die eigentlich nicht wirkliche Zusammenhänge sind. Also ich muss sozusagen den Zufall von den fundierten Zusammenhängen irgendwie unterscheiden können. Und dafür braucht man auf jeden Fall einen vernünftigen Plan, einen Masterplan. Wie gehe ich vor? Welche Idee steckt eigentlich hinter dieser ganzen Analyse? Ich glaube, das ist eine große Gefahr. Auf der anderen Seite Es wird ja viel geredet auch über selbstlernende Mechanismen. Das ist auch noch so ein bisschen Zukunftsmusik, würde ich sagen, in einigen Bereichen, aber durchaus interessant. Und dann ist die Frage natürlich, wenn der Computer sozusagen das Ruder übernimmt, welche Rolle spielt dann eigentlich der Mensch noch im Asset Management? Und wir reden jetzt über Asset Management, aber das könnte man auch in vielen anderen Bereichen diskutieren. Was ist eigentlich die Rolle des Menschen? Jetzt sage ich ganz schnell, so weit sind wir noch nicht, bei weitem nicht. Das ist wirklich Zukunftsmusik. Im Moment ist es so, der Mensch entwickelt diese Systeme, der Mensch füttert diese Systeme mit Daten und betreibt sie und wertet danach auch die Ergebnisse aus. Das heißt, es steht zumindest bei uns jetzt im Asset Management dahinter immer noch die Investmententscheidung, die der Mensch trifft, mithilfe der Ergebnisse, die der Computer generiert hat. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt an dieser Stelle. Also für uns wird der Mensch weiterhin eine zentrale Rolle im Asset Management spielen, aber das Hilfsmittel Computer, das Hilfsmittel dann auch sozusagen künstliche Intelligenz erlaubt es uns, viel mehr Daten und vor allem alternative Daten zu analysieren und daraus neue, interessante Erkenntnisse zu generieren.
Damit ist ja zumindest die Eingangsfrage, ist es ein Helferlein oder ein Ersatz des Fondsmanagements? Das ist an dieser Stelle dann schon beantwortet, eher hybride Lösungen. Aber wenn wir über Risiken sprechen, zumindest mal mit der Tendenz, dass man weniger Analysten braucht. Denn Sie haben eben selber gesagt, die Maschinen arbeiten ja ziemlich fehlerfrei und sehr schnell. Das heißt, an der Stelle gibt es dann schon eine Form der Kompensation. Wie nutzen Sie bei Invesco die künstliche Intelligenz? Stichwort NLP, Natural Language Processing. Wo kommt es bei Ihnen zum Einsatz und kommt es nur bestimmten Produkten zugute, wo man das auch nach außen hin kennzeichnet und sagt, hier kommt nochmal der Zusatznutzen aus künstlicher Intelligenz? Oder ist das etwas, das dem gesamten Management zur Verfügung steht und es kann darauf zugreifen, wer will?
Ja, die Beispiele, die ich jetzt schon gebracht habe, das sind Beispiele von Einsatz künstlicher Intelligenz, die wir jetzt schon überall anwenden, in allen Strategien im Prinzip. Eine neuere Entwicklung, die wir seit einiger Zeit jetzt umsetzen, ist die Analyse von Nachrichten. Und das ist für uns ein sehr, sehr interessantes weiteres Feld. Also Nachrichten, Unternehmensnachrichten, die wir durchsuchen. Und Sie hatten ja nach NLP gefragt. Also der Algorithmus, der dahinter steckt, ist NLP oder auch Natural Language Processing. Die Untersuchung von Nachrichten auf bestimmte Stichwörter hin. NLP funktioniert vereinfacht gesprochen so, wie wenn Sie die Zeitung mit einem Textmarker lesen. Sie schauen sich die Zeitung an und markieren mit Textmarker bestimmte Wörter, die in diesem Text vorkommen. Und wenn Sie die Zeitung durchgelesen haben, dann zählen Sie zusammen, wie viele Treffer Sie gefunden haben. Sie können verschiedene Farben nehmen, also sage ich mal 3, 5 Farben, dann müssen Sie immer den Stift wechseln. Das ist im Prinzip genau das, was wir machen, nur dass wir nicht 5 Farben, sondern hunderte von verschiedenen Farben haben, wenn Sie so wollen. Und also auf sehr viele verschiedene Stichwörter hin diese Nachrichten, diese Dokumente durchsuchen. Und der Computer hat den großen Vorteil, dass er sehr schnell ist. Wir lesen quasi auf diese Art und Weise pro Monat rund 2,5 Millionen Unternehmensnachrichten. Also das würde ein Mensch gar nicht bewältigen können natürlich in dieser Zeit. Und der Vorteil ist, der Computer kann das sehr schnell und fehlerfrei zusammenzählen. Also er sagt ihm dann automatisch, wie viele Treffer in jeder Farbe generiert wurden und Sie können sich dann das Ergebnis anschauen und weiterverarbeiten. Das ist für uns deswegen interessant, weil wir hiermit besonders innovative Unternehmen finden wollen, die sich also in bestimmten Technologien tummeln, wie zum Beispiel 3D-Druck oder hier auch künstliche Intelligenz, Cloud Computing. Das Ganze wird auch angewendet auf zum Beispiel der Suche nach sauberer Energie, also Unternehmen, die sich in diesen Bereichen betätigen und so weiter und so fort. Wir haben insgesamt 17 verschiedene Themen, nach denen wir suchen. Aber der Fokus ist in erster Linie die Innovationskraft der Unternehmen, also besonders innovative Unternehmen zu finden. Und das Ganze orientiert sich auch an drei wesentlichen Megatrends. Das ist einmal Technologie, das ist die Gesellschaft, also vor allem auch die alternde Gesellschaft. Und das dritte Thema ist Nachhaltigkeit oder Ökologie, also eine nachhaltigere Welt.
Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen, wo Sie diese Daten beziehen? Sie haben gerade schon so ein bisschen gesagt, was Sie beziehen. Als Beispiel Nachrichten. Aber unterhalten wir uns mal noch ein bisschen drüber, was über Nachrichten hinaus von Ihnen eingelesen wird und wo Sie das bekommen. Müssen Sie da quasi für zahlen, dass Sie irgendwo diese Datenmengen erhalten? Wir werden nachher noch ein bisschen über den Aufwand sprechen, der damit verbunden ist. Ist die Beschaffung eigentlich das Schwierige oder die, ich sag mal, Implementierung, Verarbeitung, Pflege der Daten?
Die Beschaffung ist eigentlich relativ einfach. Sie müssen zunächst mal dafür zahlen. Also es gibt verschiedene Datenanbieter, in dem Fall jetzt Datenanbieter für Unternehmensnachrichten, aber auch für andere Sorten von Informationen oder Daten, die wir kaufen. In allen Fällen ist es so, wir kaufen im Prinzip die Rohdaten. Also die sind noch nicht vorbehandelt, so würde ich das mal sagen. Das sind die Rohdaten, also das heißt, das ganze Research, was wir betreiben, die ganze Analyse findet bei uns im Haus statt. Wir kaufen wirklich nur die Daten und machen damit unsere weiteren Analysen, um konkret daraus Schlüsse zu ziehen. Also die Beschaffung ist nicht schwierig. Sie müssen Geld dafür zahlen, das ist natürlich eine Sache. Das andere ist, Sie müssen auf die Datenqualität achten. Also das heißt, auch da, wir haben verschiedene Mechanismen eingebaut, die Daten auf Fehler untersuchen, quasi automatisch, die also fehlerhafte Daten direkt aussortieren oder einfach zum Check nochmal einem Analysten vorlegen, solche Sachen. Und danach wird es eben täglich durchgearbeitet und daraus berechnen wir dann unsere Indikatoren oder die anderen Informationen, die wir für das Management benötigen.
Sprechen wir ein bisschen über die Erkenntnisse, die Sie daraus gewinnen. Wir haben eben von den Textmarkern gehört, viele unterschiedliche. Nehmen wir mal zwei. Sagen wir mal, Sie haben den Begriff Krise und den Begriff Gewinn. Die haben Sie jetzt als zwei Suchkriterien laufen lassen. Und was fangen Sie denn damit an, dass das Wort Krise zweimal so hoch genannt worden ist in den untersuchten Datenmengen wie beispielsweise das Wort Gewinn?
Ja, das ist jetzt ein Beispiel. Also in der Form würden wir das eigentlich nicht direkt anwenden, sondern für uns ist es eigentlich wichtiger, festzustellen, welche Unternehmen stehen in Zusammenhang mit bestimmten Themen. Also wenn ich jetzt die Unternehmensnachrichten durchsuche, wie oft kommt da zum Beispiel das Stichwort 3D-Druck vor? Und wenn ich das also sehr oft finde, dann weiß ich, diese Firma hat offensichtlich im Bereich 3D-Druck eine gewisse Aktivität und das ist genau dann das, was uns interessiert. Die Idee dahinter ist, aus den Nachrichten heraus diese Unternehmen früher zu finden, weil das vielleicht eine neue Aktivität ist, die diese Firma nachgeht und dadurch eben etwas früher die Informationen zu erhalten, als das vielleicht die breitere Masse kann. Wir möchten dann eben entsprechend früher auch in diese Unternehmen investieren. Wir schauen aber jetzt nicht direkt an, ob es eine Krise gibt oder ob die wirtschaftliche Situation gut ist, sondern das geht eher konkreter in die Richtung, dass wir Unternehmen suchen, die sich in bestimmten Aktivitäten betätigen.
Wenn wir über diese Big Data Strategien sprechen, wie Sie sie bei sich verfolgen, ist das etwas, was vom Aufwand her so komplex ist und so viele Ressourcen erfordert, dass es großen Unternehmen vorbehalten bleibt? Oder ist das etwas, was im Asset Management Standard werden kann, auch für kleinere Vermögensverwalter solche Strategien zu verfolgen? Die meisten haben beim Thema künstliche Intelligenz direkt so Assoziationen wie ich sag mal, BlackRock natürlich als einer der größten. Es gibt den einen oder anderen, auch kleineren Vermögensverwalter, der sich in dem Zusammenhang einen Namen gemacht hat, aber es sind einige wenige. Haben die anderen es nur noch nicht verstanden, dass das ein großes Potenzial ist, in das sie Kraft stecken sollen? Oder ist es etwas, wo man sagen muss, nein, es erfordert schon einen hohen Grad der Spezialisierung und auch der finanziellen Ressourcen, das verfolgen zu können?
Ja, ich glaube schon, sie müssen das Know-how haben. Sie müssen die entsprechenden Experten haben, die an diesen Themen arbeiten können. Ich glaube, es gibt nicht allzu viele Spezialisten. Das ist ein relativ neues Feld. Natürlich, sage ich mal, Computerexperten haben wir auch sehr, sehr viele. Aber jetzt die Spezialisten, die sich mit diesen Algorithmen auskennen, das sind dann schon wieder weniger. Und das ist sozusagen ein Know-how, was sie aufbauen müssen. Also ich würde schon sagen, quantitative Manager, so wie wir bei Invesco, sind prädestiniert, um sich in solchen Gebieten zu tummeln, weil wir seit jeher mit vielen Daten arbeiten. Und das ist sozusagen eine natürliche Konsequenz, dass man sich auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Das ist sozusagen eine Weiterentwicklung einfach der Methoden, die wir schon seit vielen, vielen Jahren anwenden. Ich glaube, ein gewisses Know-how ist nötig. Von daher ist da schon eine gewisse Eintrittsbarriere. Auf der anderen Seite ist schon klar, ich glaube, sehr, sehr viele Asset Manager werden sich in dem einen oder anderen Bereich mit diesen Themen beschäftigen. Und der Trend ist für meine Begriffe ganz klar, das wird zunehmen, weil einfach die Datenmenge zunimmt und das auch wahnsinnig interessant ist, sich dort zu betätigen und neue Informationen zu entdecken. Wie gesagt, kleinere, spezialisiertere Manager, denen traue ich das durchaus zu, dass die das auch können, wenn sie die nötigen Spezialisten haben. Insgesamt Tendenz auf jeden Fall zunehmend.
Frage gegen Schluss, die ich eigentlich jedem immer stelle, der sich mit mir über künstliche Intelligenz im Asset Management unterhält, und kriege ich bisweilen unterschiedliche Antworten drauf, deshalb auch an Sie. Wird der Einsatz künstlicher Intelligenz im Asset Management die Leistungen der verschiedenen Anbieter, die Sie nutzen, angleichen, früher oder später in der Theorie, oder wird es die Diskrepanz verstärken in der Weise, dass man sagen muss, der gut ist, der wird noch besser dadurch, dass er sowas verwendet, aber nicht alle, die das verwenden, werden am Ende ähnliche Anlageergebnisse bringen?
Ja, das glaube ich auch. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass alle das gleiche Ergebnis erzielen, weil einfach die Komplexität dieser Materie sehr hoch ist. Es gab schon vor einigen Jahren Manager, die sowas probiert haben und gesagt haben, wir machen einen sogenannten Big Data Fonds. Und diese Sachen haben nicht immer so gut funktioniert. Also es gibt schon, der Teufel liegt im Detail so ungefähr, es gibt schon deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Informationen, die man untersuchen kann, und den Schlüssen, die man daraus zieht. Von daher glaube ich nicht an eine Angleichung. Für uns ist es einfach eine Ergänzung der bestehenden Methoden. Wir sprechen da auch über Diversifikation, unterschiedliche Datenquellen, unterschiedliche Indikatoren. Das macht es eigentlich wahnsinnig interessant, weil es eben eine Ergänzung der bestehenden Methoden darstellt und damit auch dafür sorgt, dass wir zum einen interessante neue Informationen kriegen, aber das Bestehende auch ein bisschen robuster machen als das, was vielleicht jeder andere Manager auch in seinen Portfolios umsetzt.
Fragen wir es zum Schluss noch ein bisschen, weil wir uns im Vorgespräch ja eben kurz darüber unterhalten hatten. Diese philosophische Betrachtung des Ganzen könnte man schon fast sagen. Viele betrachten damit irgendwie so dieses Science Fiction und sorgen sich dafür, dass am Ende, Sie haben es eben im Vorgespräch gesagt, Roboter da die Welt übernehmen. Das klingt doch jetzt eher nach dem, ich sag mal, Maschinenroboter, der uns unterstützt und nicht dem, der uns kontrolliert. Können Sie uns zum Schluss, bevor ich Sie um eine Literaturempfehlung bitte, allen noch das gute Gefühl mit auf den Weg geben, dass diese künstliche Intelligenz eine Verstärkung ist, die sich Ihnen nutzbar andient und nicht etwas, was irgendwann die Macht hier übernimmt?
Ja, das ist natürlich die große philosophische Diskussion. Also im Moment ist es so, dass natürlich die künstliche Intelligenz, die wir benutzen, immer vom Menschen gesteuert wird. Und jetzt könnte ich sagen, wenn die künstliche Intelligenz anfängt, irgendwelchen Unsinn zu machen, dann muss ich eigentlich nur den Stecker ziehen und es passiert nichts weiter. Aber es gibt natürlich Leute, die sich damit beschäftigen, mit der Frage, kann die künstliche Intelligenz nicht irgendwann die Macht übernehmen und sozusagen den Menschen, jetzt etwas provokativ gesprochen, vielleicht als Haustier halten, also die Macht übernehmen. Das ist, das wird sehr kontrovers diskutiert, ob sowas möglich ist oder nicht. Es gibt einige Leute, die sagen, dass das wird irgendwann kommen, aber wir sind da noch sehr, sehr weit von entfernt und zumindest mit den heutigen künstlichen Intelligenzen ist das noch völlig unvorstellbar. Also von daher, die Sorge kann ich Ihnen im Moment nehmen, aber wer weiß, wie weit sich das noch weiterentwickelt in den nächsten 30, 40 oder 50 Jahren.
Herr Dr. Kohlremp, haben Sie zum Schluss für uns irgendeine Form der Literatur, wo Sie sagen, die ist, glaube ich, ganz gut dazu geeignet, sich entweder um das Thema künstliche Intelligenz oder die eben angesprochene Sorge der Machtübernahme von Maschinen, um sich in dem Bereich etwas weiterzuentwickeln?
Ja, also die erste Empfehlung, die ich habe, ist, die hat eigentlich gar nicht so viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das ist für mich das Alternativprogramm, könnte man so sagen. Das ist ein Buch über Alexander von Humboldt und zwar Die Erfindung der Natur von Andrea Wolf. Und Humboldt hat ja vor etwa 250 Jahren gelebt und war ein Naturforscher, der sehr viel durch die Welt gereist ist, unter anderem große Expeditionsreisen nach Südamerika gemacht hat. Und er ist eigentlich der Erste, der sich in verschiedenen Bereichen der Naturwissenschaft und auch anderen Forschungsbereichen getummelt hat, also angefangen bei Physik und Geografie, der aber auch sehr große Kenntnisse in Botanik, Geologie, Chemie, Mineralogie und Physiologie hatte. Und der also die Zusammenhänge festgestellt hat, sozusagen, was wir heute unter einem Ökosystem verstehen. Also der quasi festgestellt hat, wenn ich an der einen Seite etwas ändere, dann hat das Auswirkungen an einer anderen Stelle. Also die Erfindung der Natur oder die Erfindung des Ökosystems, also er war sozusagen der Pionier des ökologischen Denkens. Und er hatte auch ein großes Netzwerk von Fachexperten. Das war eigentlich für die damalige Zeit wahnsinnig interessant, weil er kannte wahnsinnig viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen, unterschiedliche Experten, war sehr, sehr gut vernetzt. Heute ist es viel einfacher mit den ganzen Möglichkeiten, soziale Netzwerke und so weiter. Für die damalige Zeit war das was sehr Besonderes. Und er hat natürlich auch Auswirkungen gehabt auf einige andere Bereiche. Das geht dann in die Kunst hinein, Dichtung und die ganzen Wechselwirkungen. Das ist also unheimlich interessant, kann ich sehr empfehlen, dieses Buch. Humboldt ist ja auch 90 Jahre alt geworden ungefähr. Und das war auch für die damalige Zeit schon ein sehr stattliches Alter. Er gilt sozusagen als Universalgelehrter. Also er hatte sehr, sehr viele Kenntnisse in vielen verschiedenen Bereichen. Ja, und das andere Buch, aber das habe ich jetzt gerade erst angefangen, ist ein Buch über künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens von Richard David Precht. Und da geht es im Prinzip um genau diese Frage, was ist die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und deren Weiterentwicklung, was wir eben diskutiert haben, also 30, 40, 50 Jahre vielleicht nach vorne gedacht. Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Auf welche Risiken müssen wir eigentlich heute schon achten, um zu verhindern, dass genau das passiert, was vielleicht einige Menschen befürchten? Ich bin da aber noch, wie gesagt, relativ am Anfang, drum kann ich noch nicht allzu viel sagen, aber es ist sehr spannend und ich freue mich drauf, das weiterzulesen.
Es klingt zumindest, als wenn es den größeren Bezug zum Podcast hätte. Sie haben auch gesagt, das andere ist das Kontrastprogramm. Das wäre dann das prozyklische Element für diesen Podcast. Ja, danke, Herr Dr. Kohlrepp, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über dieses Thema zu sprechen, das ja Ihr Steckenpferd ist und das uns natürlich interessiert im Sinne, wie sich Fondsmanagement optimieren lässt. Wir halten noch einmal fest, eher Helferlein als Ersatz des Fondsmanagers. Auch bei Invesco arbeitet man dann doch eher an hybriden Lösungen für die Zukunft. Nicht nur ob der Kontrolle, aber auch, halten wir das mal so fest. Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns heute zugehört haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Fondsgedanken oder auch den Geschwister-Podcast Suscon, den Podcast für nachhaltige Kapitalanlagen, anderen weiterempfehlen, gerne Ihren Kollegen, gerne Freunden, wenn Sie uns in den einschlägigen Portalen bewerten und sage dann einfach an dieser Stelle, bleiben Sie gesund und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.